Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen zur 5. Episode in der ersten Serie des Podcasts Staatslexikon Online. In unserer ersten Serie beschäftigen wir uns mit dem Thema Föderalismus und zwar möglichst in allen wichtigen Facetten. Wir haben in unserer ersten Episode Grundbegriffe und Definitionen diskutiert, haben uns dann mit einem spezifischen Beispiel beschäftigt in der zweiten Episode, das die Föderalismusdebatte in Deutschland tatsächlich sehr stark befeuert hat, nämlich mit dem Digitalpakt Schule. Und auf dieser Grundlage haben wir uns dann angeschaut, wie eigentlich die Gesetzgebung im föderalistischen System der Bundesrepublik Deutschland funktioniert. Über eben diese Aspekte, deren Bedeutungen und auch ganz bestimmte Herausforderungen, die sie mit sich bringen für moderne Staaten, sei es nun Deutschland oder aber auch andere europäische und nicht-europäische Staaten, konnten wir vertieft mit Herrn Professor Heinrich Oberreuther sprechen. Was wir vor allem bei dem genannten Beispiel, nämlich bei der Diskussion um den Digitalpakt Schule gesehen haben, war, dass es sehr stark um einen Streit um Finanzierungsmodalitäten ging. Was darf der Bund eigentlich bezahlen? Was müssen die Länder erhalten? Und auch, was wollen die Länder überhaupt haben? Und wo weisen sie sogar Zuweisungen zurück? Und das deutet ja auch schon einmal sehr stark an, dass es wichtig ist, die Finanzen auf mehreren Ebenen zu organisieren. Und genau das sind die Fragen, die wir heute einmal klären wollen, nämlich wie kann man das organisieren? Welche Ziele sind mit diesen Organisationsprinzipien der Staatsfinanzen verbunden? Und welche Probleme und eventuell auch Lösungsmöglichkeiten zeigen sich dabei? Und um diese Fragen ein bisschen näher zu beleuchten, ist bei mir hier heute Herr Tim Emmel. Herr Emmel ist Masterstudent der Staatswissenschaften an der Universität Passau und Mitarbeiter im Projekt Staatslexikon Online. Hallo Herr Emmel, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Haring.
Dann steige ich jetzt direkt mal ganz unbedarft mit meiner ersten Frage ein. Herr Emmel, wozu brauchen wir denn überhaupt Finanzföderalismus?
Ja, ich denke, den Finanzföderalismus versteht man am ehesten von seinen Zielen ausgehend, also den Zielen der Finanzpolitik im Föderalismus. Und hier geht es besonders darum, regionale Autonomie und Wettbewerbsfähigkeiten zu erhalten und zu stärken und regionale Unterschiede in Bezug auf die Versorgung mit öffentlichen Leistungen auszugleichen. Man könnte das ein bisschen anders formulieren und damit sagen, dass es eigentlich um die Angleichung der Lebensverhältnisse in der Bevölkerung geht. Das ist unter Umständen auch je nach Nation mehr oder weniger explizit in der Verfassung festgeschrieben.
In der deutschen Verfassung, also im Grundgesetz, ist das festgeschrieben, nämlich unter dem Schlagwort der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das findet man in Artikel 72 des Grundgesetzes. Und diese Anforderung, eine Gleichwertigkeit für die Bürger in ihrem alltäglichen Erleben herzustellen, begründet ja selbst auch wieder die Möglichkeit, dass es Bundesgesetzgebung gibt, also solche, die die Länderregelungen überwölbt und für alle im Bundesgebiet gleich gilt.
Genau, der Bund ist beispielsweise in dem bereits erwähnten Artikel 72 Grundgesetz verpflichtet, es zu ermöglichen, dass man von Bayern beispielsweise nach Schleswig-Holstein ziehen kann, ohne besonders starke Unterschiede in den Lebensverhältnissen zu bemerken, also in Bezug auf Infrastruktur und Grundversorgung. Gleichzeitig erfüllt der Finanzföderalismus auch eine ökonomische Dimension. Es geht darum, dass die Aufgaben des Staates intern effizient gelöst werden und dass die Aufgaben auch zweckmäßig verteilt sind. Hier spielt der Begriff der Subsidiarität eine große Rolle. Es geht hierbei darum, dass Aufgaben nur dann auf die nächsthöhere, im Zweifel beispielsweise die Bundesebene, verschoben werden, wenn sie dadurch effizienter gelöst werden können, also angemessen und hinreichend, als auf der niedrigeren Ebene, zum Beispiel der Kommunen oder der Länder.
Damit sind wir auch hier im Bereich der Staatsfinanzen wieder bei einem der zentralen Begriffe, die wir sowohl in der allerersten Episode als auch im Gespräch mit Herrn Oberreuther immer wieder diskutiert haben. Subsidiarität ist also auch ein zentrales Prinzip in der Organisation der Staatsfinanzen im Föderalismus. Und darauf würde ich jetzt gerne noch einmal genauer zu sprechen kommen. Dieser Begriff der Organisation der staatlichen Finanzen, das lässt sich so relativ schnell sagen. Aber es stellt sich mir doch die Frage, worüber genau sprechen wir da jetzt?
Um die Organisation staatlicher Finanzen in diesem Kontext zu verstehen, ist zunächst wichtig festzustellen, dass Besteuerungs- und Ausgabearten in der Regel entkoppelt sind. Ein relativ bildliches Beispiel hierzu bietet sich bei den Debatten zur Cannabis-Legalisierung. Hier war ein häufiges Argument, das eingebracht wurde, dass die Einnahmen aus der Besteuerung legaler Cannabisprodukte direkt verwendet werden könnte, um Präventionsprojekte zu finanzieren. In Bezug auf das Konzept der Besteuerung ist das zwar sehr intuitiv, aber entspricht nicht unbedingt der Rechtslage. Also es ist so, dass die Art der Besteuerung nicht zwingend zusammenhängt mit der Art der Ausgabe des erzielten Geldes.
Also geht es bei der Organisation von Staatsfinanzen in erster Linie darum, dass man sich ein System baut, wie Einnahmen und Ausgaben am besten verteilt und dann organisiert werden. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und hierbei verwendet man im Föderalismus ein Trenn- oder Verbundmodell, beziehungsweise diese beiden Modelle werden voneinander abgegrenzt. Beispielsweise in der Schweiz und in den USA herrscht das Trennsystem bei der Steuererhebung vor, in Deutschland hingegen ein Verbundsystem. Beim Trennsystem ist es so, dass Bundesstaaten und Gliedstaaten jeweils eigene Steuern erheben und bei einem Verbundsystem erhebt lediglich der Bundesstaat selbst eine bestimmte Steuerart und teilt sie anschließend nach einem entsprechenden Verteilungsschlüssel auf Bund, Länder und gegebenenfalls die Kommunen auf. Hierbei ist wichtig, dass die Länder nicht über die Steuern entscheiden, aber gewisse Einnahmen aus einzelnen Steuerarten erhalten. Den Ländern kommt keine Gestaltungshoheit zu bei der Erstellung von Steuern oder Steuerarten gewissermaßen, aber häufig eine Ertragshoheit. Das bedeutet im Wesentlichen eigentlich, dass die entsprechenden niedrigeren Ebenen keine neuen Steuern erfinden können, aber von Steuern, die auf einer höheren Ebene entschieden werden, profitieren können.
Also haben wir die zwei Systeme, die Sie genannt haben, also das Trennsystem, in dem eben die einzelnen Gliedstaaten im weitesten Sinne die einzelnen Einheiten des föderalen Systems selbst einnehmen und selbst ausgeben und andererseits eben das Verbundsystem, so wie wir es in Deutschland kennen, bei dem die Einnahmen im Grunde untereinander verteilt werden. Was spricht denn jetzt für das eine oder eben das andere System?
Wie so oft haben beide Systeme Vor- und Nachteile. Im Verbundsystem ist beispielsweise der Wettbewerb zwischen den Gliedstaaten reduziert und Änderungen unterliegen den Restriktionen der sogenannten Politikverflechtung. Politikverflechtung bedeutet, dass bestimmte politische Ziele teilweise nur so erreicht werden können, dass mehrere staatliche Ebenen in den Prozessen beteiligt sind. Andererseits können gesamtwirtschaftliche oder finanzpolitische Steuerungsmöglichkeiten im Verbundsystem sehr gut genutzt werden. Bei einem Trennsystem stehen dem als Vorteile einerseits die klare Verantwortlichkeit gegenüber, andererseits eine leichtere Änderbarkeit. Als Nachteile besteht eine größere Streuung des Aufkommens zwischen den Haushalten, was in der Folge natürlich zu größeren Finanzkraftunterschieden führt, die wiederum einen möglicherweise zentralen Ausgleichsbedarf erzeugen. Das wiederum ist relativ unpraktisch im Trennsystem, weil wir hier ja gleichzeitig auch eingeschränkte konjunkturpolitische Steuerungsmöglichkeiten haben.
Bei dieser Frage, wie Mittel organisiert werden und auch verteilt werden, ist ja eine der großen Streitfragen in Deutschland diejenige des Ausgleichs zwischen den verschiedenen Gliedstaaten, also zwischen den Bundesländern. Gibt es denn solche Versuche auszugleichen auch in anderen Systemen und anderen Beispielen?
Grundsätzlich muss man sagen, dass solche Ausgleichsbestrebungen immer geschehen müssen. Unterschiedlich sind nur die Orientierung und die Konsequenzen in diesen verschiedenen Systemen und hier haben wir so verschiedene Linien, anhand derer wir das unterscheiden können. Einerseits können wir unterscheiden zwischen Solidarität und Wettbewerb in Bezug auf die Motivationsprinzipien des Ausgleichs, andererseits in Bezug auf den Mechanismus des Ausgleichs zwischen vertikalem und horizontalem Finanzausgleich. Vertikal bedeutet, dass gewissermaßen von oben nach unten ausgeglichen wird, also zum Beispiel vom Bund zu den Gliedstaaten hin. Und horizontal bedeutet, dass die Gliedstaaten auf einer identischen Ebene ausgleichen. Die zuvor erwähnten Unterschiede bei Solidarität und Wettbewerb sind durchaus auch kulturell bedingt. In der Schweiz folgt der Finanzausgleich beispielsweise eher einem Wettbewerbsprinzip, in Deutschland folgt er eher einem Solidaritätsprinzip.
In Deutschland, hatten Sie ja schon kurz angesprochen und erklärt, haben wir das Verbundmodell. Wenn ich das jetzt scherenschnittartig mal kurz versuche zusammenzufassen, dann hieße das, alles kommt in einen Topf und wird dann wieder verteilt. Wie genau das in Deutschland geregelt ist, das entspricht ja bestimmten Vorgaben. Eine davon hatten wir schon genannt, nämlich die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Eine weitere Vorgabe ist, dass eben die einzelnen Gliedstaaten unterschiedliche Bedarfe, aber auch unterschiedliche Leistungsfähigkeiten mitbringen in diesen Topf quasi, der nachher dann verteilt wird. Und der dritte ist, dass es eine Trennung gibt zwischen der Einnahmen- und der Ausgabenseite.
Weiterhin wichtig ist ein Prinzip, das in Deutschland, im Übrigen auch in der Bundesverfassung verankert ist, und zwar in Artikel 104a Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes, das sogenannte Konnexitätsprinzip. Das Konnexitätsprinzip besagt im Finanzrecht, dass bei Staatsfinanzen der Rechtsgrundsatz gilt, dass Bund und Länder jeweils stets gesondert die Staatsausgaben zu tragen haben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer eigenen hoheitlichen Aufgaben ergeben. Wir waren auf dieses Prinzip bereits in Episode 1 bei den Grundlagen des Föderalismus eingegangen. Wie wir hieraus sehen, geht es beim Konnexitätsprinzip also auch weniger um Fragen von Einnahmen und Ausgaben und dem entsprechenden Verhältnis, sondern vor allem darum, wie die Ausgaben der entsprechenden Institutionen geregelt sind.
Und hier ist ja das Interessante, dass das eben genau die Verbindung ist ja zu der Debatte zum Digitalpakt Schule, nämlich eigentlich liegt die Bildungshoheit bei den Ländern, also Bildungsfragen sind Länderfragen. Und es wurden aber eben Mittel bereitgestellt von der Bundesebene, die hier eben die Ausgaben für vor allem Investitionen in die Infrastruktur für digitale Bildung tätigen wollte. Das wurde dann aber abgelehnt wiederum von vielen Ländern, weil es als goldene Zügel wahrgenommen wurde, nämlich dadurch, dass hier das Konnexitätsprinzip, also die Verbindung von Aufgabenerfüllung und Ausgaben, gebrochen worden wäre, hätte im Endeffekt der Bund, obwohl es ja eigentlich positiv erstmal vielleicht zu werten gewesen wäre, dass hier Ausgaben getätigt werden sollten, aber er hätte wiederum dann auf die Ausführung der Aufgaben, auf die Ausführung der Bildungspolitik Einfluss nehmen können, eben über die Mittelverteilung. Und an der ganzen Debatte und auch schon an dem, was wir bisher erklärt haben, sieht man ja, dass es wirklich ein sehr komplexes Problem ist. Es klingt erstmal so einfach, wir nehmen Geld ein, wir verteilen das und versuchen dabei bestimmte Gleichwertigkeiten zu schaffen. Aber so einfach ist es dann zumindest schon bei einzelnen Problemen überhaupt nicht mehr. Wie geht man denn jetzt mit diesen vielfältigen Anforderungen, die wir gerade aufgezählt haben, im Einzelnen dann um?
Ja, dem begegnet man im Wesentlichen dadurch, dass man die Einnahmen- und die Ausgabenseite trennt und differenziert betrachtet. Die Einnahmenseite wird bestimmt vor allem durch Art und den Umfang und die Verteilung der Steuer- und Abgabenkompetenzen zwischen den verschiedenen föderalen Ebenen. Die Ausgabenseite wird vor allem durch die Aufgabenzuweisung und Verteilung und die, wie wir durch das Konnexitätsprinzip ja festgeschrieben haben, auch die damit verbundene Kostendimension definiert. Die beiden Seiten sind natürlich, obwohl sie differenziert werden, nicht unabhängig voneinander, sondern werden durch die sogenannte Transferdimension des Finanzausgleichs direkt miteinander verbunden. Hier zeigt sich auch, dass in diesem Punkt Trenn- und Verbundmodell sich erneut unterscheiden. Wir wollen uns jetzt allerdings stärker auf das Beispiel Deutschland fokussieren und uns hier kurz ansehen, wie der Finanzausgleich hierzulande organisiert wird. Das erfolgt im Wesentlichen in vier Schritten. In einem ersten Schritt wird die Verteilung des gesamten Steueraufkommens auf die beiden staatlichen Ebenen, also Bund und die Gesamtheit der Länder, und eine ergänzende Ertragszuweisung an die Gemeinden verteilt. Das ist eine vertikale Verteilung, also eine Verteilung von oben nach unten. In einem zweiten Schritt wird das Steueraufkommen der Ländergesamtheit den jeweils einzelnen Ländern zugeordnet, also eine horizontale Verteilung. Der dritte Schritt bzw. die dritte Stufe besteht darin, dass ein Ausgleich zwischen den finanzschwachen und finanzstarken Ländern durchgeführt wird. Das ist auch der sogenannte Länderfinanzausgleich, der in den vergangenen Jahren in aller Munde war. Die vierte Stufe besteht darin, dass leistungsschwache Länder ergänzend auch noch Mittel des Bundes erhalten, die sogenannten Bundesergänzungszuweisungen. 2017 entschied man sich dazu, vor allem die dritte Stufe, die in den Länderfinanzausgleich gesetzlich zu ändern. Das ist 2020 auch passiert, hat allerdings vor allem eine formale Dimension. In der Konsequenz kam es kaum zu einer Änderung. Wen dieser Aspekt besonders interessiert, können wir auf einen entsprechenden Artikel in unseren Shownotes verweisen.
Generell denke ich, wir haben das auch in der Vorbereitung ja schon diskutiert, weil es sich hier doch um ein sehr technisches Thema handelt, und wer tiefer in die Details da einsteigen möchte, dem versuchen wir in unseren Shownotes einiges an Material zur Verfügung zu stellen. Aber im Sinne der Verständlichkeit des gesprochenen Wortes haben wir uns dagegen entschieden, hier die einzelnen Berechnungen direkt nachvollziehbar oder auch nicht ganz so nachvollziehbar darzustellen. Wir haben jetzt uns angeschaut, wie geht man damit um, dass ein Staat eben auch die Aufgaben, die er erfüllen muss, im Endeffekt bezahlen muss, dass dafür dann bestimmte Mittel auch dem Staat zufließen müssen und vor allem, dass es dann gerade bei über verschiedene Ebenen orientierten politischen Systemen eine besondere Herausforderung gibt, nämlich diejenige, wie diese Gelder dann eigentlich eingenommen und später wieder verteilt werden. Und wir haben gesehen, dass eine solche Verteilung und auch ein gewisser Ausgleich zwischen verschiedenen Einheiten nicht zu vermeiden ist in dem Moment, wo wir eben die Beteiligung verschiedener Gliedstaaten wie der Bundesländer haben. Das ist jetzt eine sehr knappe Zusammenfassung dieses sehr komplexen Themas gewesen. Mich würde jetzt interessieren, Herr Emmel, wie sehen Sie das Ganze? Wie bewerten Sie es? Wo sehen Sie Vor- und Nachteile? Und haben Sie vielleicht auch ganz bestimmte Probleme, die Sie besonders wichtig finden, dass man darüber auch mal nachdenken sollte?
Ein erstes Problem, das auch von Vertretern entsprechender Bundesstaaten immer wieder geäußert wurde, teils auch in sehr dramatischen Worten, ist die sogenannte Schuldenbremse. Seit 2020 sind die Länder jeweils verpflichtet, ihren Haushalt ohne eine Neuverschuldung auszugleichen. Und das wiederum hat trotz der erwähnten Ausgleichsmaßnahmen dramatische Folgen für finanzschwächere Bundesländer wie beispielsweise das Saarland, Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein. Im Großen und Ganzen lässt sich nicht nur vor dem Hintergrund dieser Problematik sagen, dass im Föderalismus nun mal bedingt auch durch das Konzept selbst einfach ein hohes Maß an Zusammenarbeit vonnöten ist. Und in Deutschland zumindest der steuerliche Wettbewerb zwischen den Ländern auch ausgeschlossen sein muss. Das ist besonders dahingehend unglaublich wichtig, auch aus unserer Perspektive jetzt der Bundesrepublik Deutschland, ist eben eine unterschiedliche Besteuerung und ein gegenseitiges steuerliches Unterbieten, gerade vor dem Hintergrund wirtschafts- und finanzschwächerer Länder, der Wirtschaft schaden würde. Weiterhin müssen wir natürlich auch das Subsidiaritätsprinzip, das wir bereits erwähnt hatten, berücksichtigen. Es kann hier mit den Geldern des Bundes oder anderer Länder eigentlich nur um Hilfe zur Selbsthilfe gehen, beziehungsweise um Hilfen für den wirtschaftlichen Strukturwandel in benachteiligten Bundesländern. Wenn das Ziel im Vordergrund steht, die Leistungen einzelner Landesregierungen außer Acht zu lassen, um in Deutschland einheitliche oder gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, wie es im Grundgesetz ja auch angestrebt wird, ist allerdings klar, dass diese Form von Finanzföderalismus eine sehr wichtige ist. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu einen sehr, sehr prägnanten Satz geprägt und hat die entsprechende Kompromisslösung dahingehend charakterisiert, dass der Unterschied zwischen den Bundesländern entschärft, aber nicht beseitigt werden sollte.
Ich denke, das ist ein sehr ausgewogenes Bild, eher positiv dem, wie wir es organisieren, gegenüber, aber durchaus mit den Punkten, die hier eventuell auch geändert werden sollten oder könnten. Insgesamt würde ich sagen, haben wir eigentlich einen sehr passenden Überblick, oder ich hoffe, wir haben einen sehr passenden Überblick bekommen für die Interviews, die dann folgen werden, denn wir haben uns ja eben damit beschäftigt, was Föderalismus eigentlich allgemein ist, dann damit, wie Entscheidungen getroffen werden können im Föderalismus und wie das Ganze auch finanziert werden kann. Und wir haben auch immer wieder eben das Beispiel des Digitalpakts Schule als eines gehabt, in dem man eben gesehen hat, wo Möglichkeiten der Kooperation, aber auch Grenzen dieses Zusammenspiels verschiedener Ebenen liegen können. In den weiteren Episoden werden wir mit Expertinnen und Experten zu den Themen bestimmte Punkte, die wir jetzt auch hier und heute aufgeworfen haben, noch einmal mehr in die Tiefe diskutieren können. Aber für heute, Herr Emmel, erstmal einmal ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns hier den Finanzföderalismus näher gebracht haben, und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.